Breitband. Topic.
Die Nachrichten überschlagen sich ja in den letzten Wochen wieder, wenn es um potenzielle Börsengänge von Internetfirmen geht. Da ist zum Beispiel die Social Gaming Firma Zynga, die unter anderem Farmville entwickelt hat und bereits vor ihrem Börsengang auf eine Bewertung von 20 Milliarden Dollar kommt.
Oder das Business-Netzwerk LinkedIn etwa, das ging dieses Jahr an die Börse und ist schon jetzt 10 Milliarden Euro wert. Alles nichts gegen den angekündigten Börsengang von Facebook. Dessen Wert wird schon jetzt auf 100 Milliarden Dollar geschätzt.
Das alles klingt ein bisschen nach der Dotcom-Blase vor 12 Jahren, oder nicht, Tariq Amia?
Die Stimmung scheint am Überkochen zu sein. Das zeigen die fantastischen Bewertungen.
12 Jahre nach der New Economy Blase schießen die Börsenwerte von Internetfirmen erneut in den Himmel. Den Anfang machte im Mai LinkedIn. Schon einen Tag nach dem Börsengang hatte das Business-Netzwerk seinen Aktienkurs verdoppelt und seitdem weiter gesteigert. Mit nur 15 Millionen Dollar Gewinn im letzten Jahr ist das soziale Netzwerk für Geschäftskontakte an der Börse derzeit mehr als 10 Milliarden Dollar wert. Weitere erfolgreiche Startups wollen vom neuen Internetboom profitieren. Twitters Wert wird auf mehr als 7 Milliarden Dollar geschätzt, obwohl der Kurznachrichtendienst kaum Geld verdient. Der Rabattvermarkter Groupon wird gar auf 30 Milliarden Dollar taxiert. Vorweisen kann die Firma bislang nur Verluste.
Mit seinem Börsengang will das soziale Netzwerk Facebook alle Rekorde brechen.
Die Mutter aller Börsengänge wird für das kommende Frühjahr erwartet, wenn die Aktien von Facebook in den Handel kommen. Derzeit geschätzter Unternehmenswert 100 Milliarden Dollar bei 360 Millionen Dollar Gewinn. Jeder Facebook-Nutzer ist damit 160 Dollar wert und Facebook selbst wertvoller als Deutsche Bank, Deutsche Post und Lufthansa zusammen.
Wir sollten eine Party feiern, wie wenn's 1999 wäre. 1999 ist doch gar nicht allzu lange her.
Wenn auch Sie an die Börse wollen, ja dann mit mir liegen Sie genau richtig.
Erinnerungen an die New Economy Krise werden wach. Im Vorfeld war etwa der Schauspieler Manfred Krug Galionsfigur einer massiven Werbekampagne für die Telekom-Aktie, die er später als seinen größten beruflichen Fehler bezeichnete.
Man gönnt sich ja sonst nichts.
Nach dem Platzen der Blase im Jahr 2000 stürzte die T-Aktie von 100 Euro auf 8 Euro ab und blieb seitdem im Keller. Viele der damals milliardenschweren Internet-Startups wie der Lebensmittelhändler Webvan, der Spielzeugshop eToys oder die Modeboutique Boo.com trieb es in die Insolvenzhölle.
Ich bin verrückt nach 1990.
Droht jetzt schon wieder ein Dotcom-Desaster? Verfechter des neuen Internetbooms verweisen darauf, dass sich die Rahmenbedingungen der Internetwirtschaft radikal verbessert haben. Während vor 10 Jahren weltweit erst 300 Millionen Menschen online waren, sind heute 2 Milliarden im Web unterwegs. Schnelle DSL-Leitungen erlauben attraktive und anspruchsvolle Dienste, zuverlässige Bezahlsysteme sorgen für echte Umsätze. So wie bei Google, das mit Werbung ganz reale Milliarden verdient und dessen Aktienwert sich seit dem Börseneintritt versechsfacht hat.
Und da knallen schon die Sektkorken. Dass es derzeit ganz offensichtlich einen Börsenhype um Internetfirmen gibt, das haben wir ja nun umfassend dargestellt bekommen, bleibt die Frage, worauf dieser Hype eigentlich basiert. Was sind das für Mechanismen, die hier greifen? Diese Themen haben wir mit Markus Breuer besprochen, Blogger und Entrepreneur, der schon vor der ersten New Economy Krise in der Startup-Szene unterwegs war. Unsere erste Frage war, wie man das derzeit einschätzen muss, wenn so viele Internetunternehmen an die Börse streben. Ist das der einzige Weg zu wachsen und sich zu finanzieren und wieso machen die das?
Sicherlich nicht. Also sag mal, im Vergleich zu der ausgeprägten Internetblase um 2000 herum gehen diese Firmen sogar relativ spät an die Börse. Ich sag mal, ich war selbst auch in dem Markt unterwegs damals vor 10, 12 Jahren und tatsächlich war es damals halt nicht unüblich, eben sehr, sehr junge Unternehmen an die Börse zu bringen, die ja fast keinen Umsatz machten oder zumindest sehr, sehr wenig Gewinn auch nur. Und die Unternehmen, über die wir jetzt reden, die sind alle schon ein paar Jahre alt zumindest. Und da findet auch schon Geschäft statt. Das sind keine Garagenbuden mehr, die da eben an die Börse gehen.
Okay, und die Ankündigung, dann an die Börse zu gehen, ist normalerweise sozusagen eher am Ende dieser Entwicklung. Trotzdem sprechen ja derzeit auch viele Experten von einer Blase. Das heißt, sie sehen bei einigen Unternehmen, jetzt sicherlich nicht bei Facebook, oder Twitter, die Sie ja eben schon erwähnt haben, sondern bei kleineren Unternehmen durchaus die Gefahr, dass da eben mit diesen angekündigten Börsengängen eine Überschätzung sozusagen des Werts stattfindet. Wie verlässlich sind denn die Daten, die da momentan kursieren? Also es gibt ja schon Bewertungen.
Also das muss man schon ein bisschen ausdifferenzieren. Tatsächlich gibt es im Moment jetzt nicht so ganz schrecklich viele Börsengänge, insbesondere auch nicht von kleinen Unternehmen, die angekündigt sind. Aber eine Blase, die muss nicht allein jetzt nur aus Börsengängen bestehen. Also Facebook hat das vorgemacht. Facebook hat enorme Mengen auch an Kapital eingesammelt, ohne dafür schon an die Börse gehen zu müssen. Und auch dieses Kapital wird natürlich mit einer Unternehmensbewertung quasi dem Unternehmen zur Verfügung gestellt, die ja eben zunächst mal spekulativ ist. Das heißt, wenn, nur mal um da ein Verständnis für zu vermitteln, wenn ich beispielsweise hergehe, 5% meines Unternehmens eben an einen Investor verkaufe und ich bekomme halt für diese 5%, ja, sag mal $1 Milliarde, dann ist das implizit eben eine Unternehmensbewertung von $20 Milliarden für das ganze Unternehmen. Und eben durch diesen Mechanismus, durch diese impliziten Bewertungen, bewegt sich eben Facebook momentan in einer Größenordnung von ja, 70 bis 100 Milliarden US-Dollar. Das heißt, das letzte Mal, als Geld eben eingesammelt wurde, entsprach das einer Bewertung für das Gesamtunternehmen in dieser Größenordnung. Das heißt, dieses Gefühl, Blase oder diese Frage von Unternehmensbewertungen, die stellt sich nicht erst in dem Moment, wenn ich an die Börse gehe, sondern schon dann, wenn ich halt in größerem Umfang Geld einsammle.
Wir haben jetzt schon über verschiedene Blasen gesprochen. Es sieht so aus, als würden Sie das jetzt gerade so ein bisschen ruhiger einschätzen, diese Situation mit der Blase heutzutage nicht ganz so dramatisch sehen. Was mich mal interessieren würde, ist, wie wirkt sich denn das auf die Unternehmenskultur aus, also auf Innovationen, wenn man sich in so einer Situation befindet, wo man eben auch darüber spekuliert, ob es sich jetzt wieder um eine Überbewertung handelt und da sicherlich auch ein paar Unternehmen mitschwimmen einfach.
Zunächst mal korrigierend, ich sehe das nicht ganz gelassen. Also ich bin mir ganz sicher, dass es da auch eine Menge enttäuschte Gesichter in ein paar Jahren geben wird, weil nicht jedes dieser Unternehmen, was im Moment diese hohen Bewertungen bekommen hat, wird die rechtfertigen und da wird mancher sehr, sehr unglücklich werden. Das ist aber normal so in spekulativen Märkten. Das andere Thema, was Sie ansprachen, ist sicherlich ein hochinteressantes. Tatsächlich, sag ich mal, weckt eine Entwicklung wie die wir derzeit beobachten, natürlich auch Begehrlichkeiten bei Investoren. Man sieht da Chancen, eben auch schnelles Geld zu machen. Und auch bei Unternehmensgründern fokussiert man sich dann vielleicht einfach auf Themen, wo man ja eben schnelles Wachstum oder Chancen sieht, das Unternehmen dann eben meistbietend sozusagen eben für einen hohen Betrag zu verkaufen. Das kann man in Deutschland sehr schön verfolgen. Bekannt sind da beispielsweise die Samwa-Brüder, die halt relativ schnell immer, wenn Geschäftsmodelle in den USA erfolgreich werden, eine ja deutsche oder in anderen Ländern eine Kopie dieses Geschäftsmodells aufsetzen, schon mit der klaren Absicht, dieses Unternehmen dann hinterher dem ursprünglichen Gründer aus der USA zu verkaufen, wenn die halt groß genug sind, um international zu expandieren. Das ist ein sehr schönes Geschäftsmodell, das machen die auch sehr gut. Das führt aber natürlich dazu, dass dass eben nichts wirklich Neues entsteht, ne? Weil da werden ja nur Dinge nochmal kopiert in neuen Märkten, die nicht neu sind, also wo wirklich keine Innovation stattfindet. Weiterhin ist es natürlich auch schwer, Investoren einzuwerben für ja, Ideen, für Geschäftsmodelle, die daraus entstehen, die eben nicht dieses sehr schnelle Wachstum ermöglichen, sage ich mal, was einige andere einfache Geschäftsmodelle halt mit sich bringen. Also in den USA ist inzwischen fast so, wenn ein Unternehmen nicht die Chance hat, wirklich in so einen Milliarden-Dollar-Bewertungsbereich halt hineinzukommen, dann muss man sich fast schämen und es ist unter Umständen schwierig, dafür einen Investor zu finden. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber das zeigt so eine gewisse Tendenz. Und in einem größeren Kontext, sage ich mal, hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Märkte oder die Industrien, in denen halt überhaupt geforscht wird und in die Geld hineingesteckt wird. Man hat vor 8 bis 10 Jahren gesagt, okay, der nächste große Bereich, in dem das stattfindet, beispielsweise wird die Biotechnologie sein oder die Nanotechnologie. Das ist im Moment sehr schwierig in diesen Bereichen beispielsweise, die eventuell auch sehr vielversprechend sind, Unternehmen aufzubauen und finanziert zu bekommen, weil die Investoren einfach mit Geld, was sie eben in diese IT-Welt hinein investieren, ja, schneller Geld verdienen können. Also da dauert es manchmal nur ein paar Jahre, bis man eben Milliardenunternehmen halt stehen hat und dann kann man seinen Exit machen, dann kann man sein Geld wieder rausziehen, während eben in diesen anderen Bereichen oder man denke auch an die Solarindustrie oder ähnliches, Da dauert es einfach länger, bis die entsprechenden Fertigungsstrukturen, Fabriken etc. aufgebaut sind und eben auch eine gewisse Marktdurchdringung da erreicht ist. Also das hat durchaus Auswirkungen. So ein Hype, selbst wenn man nicht ihn gar Blase nennen möchte, und die Auswirkungen sind nicht immer nur positiv auf andere Wirtschaftsbereiche.
Mit dem Blogger und Entrepreneur Markus Breuer sprachen wir über den derzeitigen Börsenhype um Internetfirmen.
Ja, man kann es hören und blasen. Überall sieht er an seinem Track Bubbles Everywhere. Silent Seed, das ist ein Elektromusiker aus Paris, der veröffentlicht seine Sachen unter CC-Lizenzen im Netz. Wir bleiben also in der Internetblase, die entsteht ja meist im Zusammenhang mit Börsengängen. Aber die Investitionen in Startups setzt ja schon zu einem viel früheren Zeitpunkt ein.
Da stellen nämlich Investoren jungen Firmen Anschubfinanzierungen zur Verfügung, sogenanntes Venture Capital, damit diese überhaupt erstmal ihre Ideen umsetzen können. Und diese Investitionen, die gelten als sehr riskant, können aber natürlich auch sehr lukrativ sein, wie zum Beispiel das Facebook ja bewiesen hat. Auf jeden Fall gilt aber, wer so ein Geld investiert, den sollte es auf jeden Fall nicht schmerzen, wenn es des Öfteren auch mal verliert. Die Aztag Capital AG aus Berlin scheint sich diese Devise zu eigen gemacht zu haben. Einen ihrer Köpfe, den Immobilienexperten Jörg Duske, hat Lars Überland via Skype aus einem Seed Camp in Slowenien ans Mikrofon geholt.
Der Grund, weshalb wir das machen, ist natürlich, ich sag mal, einen sinnvollen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Jetzt darf man das allerdings auch nicht so hoch ansetzen. Also es geht sicherlich auch darum, Geld zu verdienen, aber beides miteinander zu verknüpfen, das ist, ich sag mal, unsere Mission.
We finance ideas, so lautet der Firmenslogan des Berliner Risikoinvestors Aztag Capital. Aber was sind das überhaupt für Leute, die ihr Geld in die Firmenideen euphorisierter junger Internet-Nerds stecken?
Das sind Leute, die zu viel Geld auf dem Konto haben und nicht mehr als einen Schnitzel am Tag essen können und wollen und sich dann überlegen, was sie mit dem Geld machen.
Ah ja, die Aztag Capital ist ein kleiner Betrieb von gelangweilten Schnitzelessern. Ein CEO, platt ausgedrückt Geschäftsführer, eine PR-Frau und der Development Manager. Der CEO ist Dr. Horvath. Verwaltet die Connections, ohne die auch auf dem kleinen Geldmarkt wohl nichts läuft, sein Netzwerk in Berliner Unternehmerkreisen und 20 Stunden in der Woche arbeitet er noch als Zahnarzt.
Er sagte mal, er muss was Vernünftiges tun, er muss am Ende des Tages wissen, was er geschaffen hat. Und bei Investments, da wissen sie das oft nicht wirklich.
Und das mag einen Teil des Reizes am Risikoinvestment ausmachen. Der Mann für die Ideen heißt jedenfalls Jörg Duske. Das ist der Mann, mit dem wir hier skypen, weil er mal wieder nicht in Berlin anzutreffen war, sondern auf Talentsuche in Ljubljana. Duske war 20 Jahre im Berliner Immobiliengeschäft tätig und nach einer Auszeit hat er 2008 mit dem Zahnarzt Dr. Horvath die Aztag Capital AG aufgemacht. Horvath ist 52 und Duske 48. Ein jovialer Mann, der auf jedem Foto, das man sieht, lacht, sogar hier jetzt auf dem Monitor, oder zumindest grinst er heftig. Vielleicht hängt das zusammen mit diesem Ausdruck, den manche Leute auch für die Einlagen solcher Investitionspools benutzen. Spielgeld?
Also gut, wir sind keine karitative Veranstaltung. Wir müssen Geld verdienen, das ist klar. Man kann sich wirklich mit Geld alle Sorgen kaufen, die man sonst vorher nicht hatte. Und wenn wir kein Geld verdienen, dann ist Game Over.
Als Spielgeld im Topf liegen bei Ihnen 10 Millionen Euro, die gut verteilt investiert werden. Und wenn einer rausgeht und verkauft, wird das Geld, was dann reinkommt, wieder reinvestiert.
Das ist Familiengeld von Dr. Horvath und von meiner Familie. Und wir sind sozusagen das Core-Team der Estac Capital AG in Berlin und investieren eigenes Geld, ja.
Estac Capital ist in der Kapitalisierungskette einer neuen Idee immer ziemlich früh dran. Nämlich in der Seed-Phase, der Keimphase.
Seed bedeutet, da gibt es jemanden mit einer Idee, also ein Team. Und da ist eigentlich oft noch gar nichts, außer eine überzeugende PowerPoint-Präsentation und ein bisschen was drumherum.
Dann werden Startups oft von sogenannten Business Angels betreut. Erfahrenen Unternehmern, die als Mentoren die Geschäftsanfänger beraten. Für die Venture-Kapitalgeber wird es interessant, wenn die Keimlinge dann anfangen zu wachsen.
Die Tickets, die wir investieren, ist im Seed-Bereich zwischen 20.000 und 50.000 Euro. Das sind oft Leute mit Ideen, die etwa einen Prototyp bauen müssen. Und dann gibt es Early Stage, wo wir zwischen 100.000 und 300.000 pro Company investieren. Und in der Regel muss man immer noch weitere Mittel vorhalten, weil Businesspläne, das sind Science-Fiction. Das sind Hypothesen, die man versucht umzusetzen.
Duskes Firma investiert übrigens nicht nur in Internet-Startups wie ein alternatives Bezahlsystem, die Lehrbuchausleihe PaperSea oder ein Spieleportal für Casual Games namens PopMog. Estac Capital investiert auch in Ladetechnik für Elektrofahrzeuge, Verkehrsinfrastruktur bis hin zur metallurgischen Reinigung von Silizium.
Also die Internet-Startup-Szene hat sich in den letzten Jahren sehr gut ausgebildet in Deutschland und mehr oder weniger wird Berlin mittlerweile als das Internet-Silicon Valley-Mekka quasi gehypt, mittlerweile auch von der amerikanischen Presse. Ich denke, es hat sich sehr viel verbessert. Junge Unternehmen mit guten Ideen bekommen sicherlich leichter Geld, als es noch vor 5 oder gar vor 10 Jahren war.
Und so kann Estac Capital voraussetzen, dass um die Startups, derer sie sich annehmen, bereits ein Netzwerk drumherum ist, das das Unternehmen fördert und in dem bereits möglichst viel Wissen steckt. Wissen und Geld wird auch bei den Seedcamps verteilt, die Estac Capital initiiert. Eine Art Wanderzirkus, in dem junge Startups ihre Ideen vorstellen. Aus so einer Veranstaltung haben wir den Herrn Duske ja auch mitten rausgeskypt.
Heute wurden hier, ich glaube, 15 Companies vorgestellt. Jeder hat 5 Minuten gepitcht. Teilweise sehr interessante, sehr coole Typen dabei, die wirklich gut wissen, was sie wollen.
Und es macht ihm nicht mal Sorgen, dass auch die Investoren-Konkurrenz anwesend ist.
Von Konkurrenz kann man aus meiner Sicht nicht wirklich reden. Es ist eine große Community der Investoren und wir sitzen alle im gleichen Boot und wollen das Gleiche erreichen. Es werden oft syndizierte Deals gemacht, mit mehreren zusammen und das ist auch ein Aspekt, um einfach Risiken zu minimieren und auch Investments aufgrund von Special Knowledge, was teilweise ja vorherrscht, zu leveragen.
Ja, wahrscheinlich muss man so sachlich reden, wenn es einem nicht das Herz zerreißen soll bei all dem Geld, das man aufs Spiel setzt.
Bei 10 Investments gehen in der Regel 5 pleite, 2 bis 3 verdienen das Geld und 2 bis 3 dümpeln so vor sich hin. Also das ist ein Risiko, mit dem muss man einfach in diesem Business leben.
Love Überland war das über den Risikoinvestor Estac Capital AG.